ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Wir sprechen heute über den neuen Roman von Sarah Kmür, in dem sie uns in eine Berliner Platte mitnimmt, hoch hinaus in den 18. Stock. Michael Köhlmeyers neuer Roman Die Verdorbenen fragt, was aus Liebe, Besessenheit und Schuld entsteht. Und Leonie Berger hat sich für uns Der längste Schlaf von Melanie Rabe angehört. Eine Geschichte, die uns garantiert wach hält. In unserem Kinder- und Jugendhörbuch Das ist nicht lustig von Martin Muser geht es um Freundschaft und eine wunderbar unperfekte Familie. Die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de, jederzeit abrufbar. Sarah Kmür ist ausgebildete Schauspielerin. Sie hat gemodelt und gerappt und sie schreibt. 2012 erschien ihr Debütroman Charisma über eine junge Frau, die sich als Rapperin durchzusetzen versucht. Nun ist ihr zweiter Roman erschienen mit dem Titel 18. Stock. Dorothee Meyer-Karweg, da stellt sich gleich mal die Frage, wer lebt da im 18. Stock?
Das ist eine junge Frau, Wanda, mit ihrer 5-jährigen Tochter Carly. Und der 18. Stock, der befindet sich in einer der Plattenbauten Berlins, nicht der schönste Ort. Der Lift ist oft kaputt oder mit Sperrmüll vorgestellt. Viele der Bewohner leben von Bürgergeld.
Und von was lebt die alleinerziehende Wanda?
Ja, sie schlägt sich so durch mit Minijobs, aber eigentlich versucht sie sich als Schauspielerin. Mit dem Anruf ihres Agenten Frank beginnt dann auch die eigentliche Geschichte. Und da hören wir gleich mal rein. Es liest die Schauspielerin Nina Reitmeier.
Sein Büro liegt in Kreuzberg, mit Hunden unter dem Schreibtisch und einer Katze, die den ganzen Tag in der Sonne brät. Er kennt Gott und die Welt, die Typen von der Straße und die Stars und hat mich schon durch die Küche auf Filmpartys geschleust. Frank redet wie ein Zuhälter. Er nennt mich eines seiner Pferdchen, die er am Laufen hat, und lacht dabei so breit, dass man es ihm nicht übel nehmen kann. »Die Beulwitz«, schnauft er ins Telefon. »Du bist zum Casting eingeladen. Romanverfilmung, was ganz Großes.« »Fick dich«, lache ich. »Undine Beulwitz castet schon ewig. Das Ding ist bestimmt längst abgedreht.« »Nee, sowas dauert. Finanzierung, Entwicklung, dies, das.« Ich solle meine Mails checken. Er schicke mir gleich die Szenen rüber. Eine schöne Rolle. Streng vertraulich. Es ist immer das Gleiche. Erst muss alles super schnell gehen und dann hört man nie wieder was. Mein letzter Drehtag ist über 2 Jahre her. Eine Werbung für Persil, in der ich Hai von zu viel Frauengold an strahlend weißer Wäsche schnüffeln musste. Ein Drehtag in 2,5 Jahren. Ich kriege eine Absage nach der anderen. Und es bringt auch nichts, wenn Frank mir aufzählt, welche Stars mal ganz unten waren, bevor sie es geschafft haben.
Ja, diesmal ist es aber anders. Nach dem Vorsprechen bekommt Wanda tatsächlich die Rolle. Man trifft sich dann zum ersten Kennenlernen in einem angesagten Szene-Restaurant in Berlin. Bellmann heißt es. Undine Bollwitz lädt ein, also die Schauspieler gecastet hat. Und auch der gut aussehende Hauptdarsteller ist dabei, Adam Esra. Kaum sitzt man am Tisch, ruft aber Wandas Nachbarin aus dem Hochhaus an, die auf die 5-jährige Carly aufpasst. Carly habe sehr starke Ohrenschmerzen und das heißt, Wanda muss zurück nach Hause. Sie sagt aber nur ganz leise Undine Bollmann, warum.
Das ist aber nicht so super beim ersten Vorstellungsgespräch.
Nee, und erstmal gibt man sich da verständnisvoll, aber dann ist die Erkrankung doch heftiger. Carly muss dann ins Krankenhaus, sie hat eine bakterielle Hirnhautentzündung. Und Mutter Wanda ist natürlich mit den Nerven runter und kann sich jetzt nicht mehr so richtig um ihre Rolle kümmern. Ja, und so fliegt Wanda schon aus dem Film raus, bevor der Dreh richtig angefangen hat und ihr Agent Frank tobt.
Ich reiß mir hier den Arsch auf und Madame erscheint nicht mal zur Leseprobe. Er habe die Papiere schon auf dem Tisch gehabt und ich hätte nichts Besseres zu tun, als nach Hause zu rennen. Es war ein Notfall. Carly war krank. Carly, immer Carly. Carly geht niemand was an. Und glaub mir, niemand mag fremde Kinder. Schon gar nicht Kranke. Fick dich! Hör zu, sagt er. Ich mach's kurz und schmerzlos. Du bist raus. Ich sag's, wie's ist. Keiner braucht eine Mutti, die nach Hause rennt, sobald das Kind schreit. Frank! Er lässt mich nicht zu Wort kommen und sagt fast schon väterlich, er wisse, wie schwierig es ist, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen. Bullshit! Weiß er nicht. Wenn er es wüsste, dann wüsste er, dass es diesen Scheißhut, in dem Kind und Karriere drin Platz haben sollen, gar nicht gibt.
Tja, der Agent schmeißt sie sogar aus seiner Agentur richtig raus und Wanda steht jetzt da ohne Job und vor allen Dingen natürlich ohne Geld.
Gefällt mir persönlich jetzt gar nicht. Mir fehlt der Lichtblick.
Der kommt, und zwar in Person des Hauptdarstellers Adam Ezra, denn der hat sich beim Kennenlernen im Bellmann gleich in Wanda verguckt und möchte sich mit ihr treffen. Ja, und sie lässt sich dann auch auf ein Date ein.
Wir trinken draußen weiter, wie Teenager, die nicht nach Hause wollen. Er schaut kein einziges Mal auf sein Handy und redet auch nicht über seine Filme. Er macht kein großes Ding draus. Er ist ganz bei mir. Ich könnte ihm von Kali erzählen, aber ich mache es nicht. Ich fange von vorne an, ohne Vergangenheit, ohne Mutter-Kind-Kur. Ich will nicht gleich wieder alles kaputt machen. »Die haben deine Rolle mit einer Österreicherin besetzt«, sagt er und grinst. Dabei habe er die Rolle eigentlich nur wegen mir angenommen. Ja klar, lache ich, wegen mir. Ja, sagt er, wegen der einen Szene. Wir wissen beide, welche Szene er meint. Ich senke den Blick und presse die Lippen zusammen. Er lehnt an der Hauswand neben den vielen Namensschildern und schaut mich an, als wollte er sie gleich nachspielen.
Ja, das ist natürlich eine Liebesszene, an die er da denkt.
Aha. Bringt diese Beziehung eine Wende in Wandas Leben?
Och, es macht ihr Leben erstmal noch ein bisschen komplizierter, denn sie sagt ihm weiterhin nicht, dass sie ein Kind hat, nicht, dass sie in einer Plattenbausiedlung wohnt und nicht, wie schlecht es ihr finanziell wirklich geht.
Gut, gucken wir mal drauf. Ein bekannter Schauspieler, der hat viel Geld. Eine angehende, arme, alleinerziehende Schauspielerin, mal ganz ehrlich. Kann das gut gehen?
Es ist zumindest schwierig, aber es bietet der Autorin Sarah Gmür die Möglichkeit, beide Welten zu zeigen und hart gegeneinander zu stellen. Also sie schreibt dann von Adam, der Wanda dann zu Filmpremieren einlädt und zu Partys vom großen Filmproduzenten Willhaus, wo Käufische 7000 Euro das Stück verzehrt werden. Und danach beschreibt sie dann das Leben von Wanda in der Platte mit all den bunt zusammengewürfelten Bewohnern, wo Wanda bald Sorge hat, ihre Miete nicht mehr zahlen zu können und auch Angst hat, dass das Jugendamt irgendwann vor der Tür steht.
So, und Adam ahnt überhaupt gar nichts von ihrer finanziellen Misere.
Nein, er ist zwar irgendwie ein netter Kerl, aber auch, sagen wir mal, ein bisschen ich-bezogen und recht bestimmend. Er ist es halt gewohnt, dass alles nach seinen Plänen läuft, auch in der Beziehung. Immerhin hilft er ihr aber, dass sie doch noch eine Rolle bekommt. Diesmal soll sie in einer Serie mitspielen. Aber auch dieser Rolle kann sie dann nicht so ganz gerecht werden, da Kali als Folge der Hirnhautentzündung zu ertauben droht und sich Wanda wieder mal vor allen Dingen um ihr Kind kümmern muss. Also beschrieben wird so ein heftiges Auf und Ab in Wandas Leben, das bald völlig aus den Fugen zu geraten droht.
Vielleicht ein bisschen zu viel Drama, um noch realistisch zu sein?
Ja, sagen wir mal, es ist schon ein Unterhaltungsroman, in dem alles ein bisschen überspitzt wird. Das Leben der alleinerziehenden Wanda wird uns schon so in aller Drastik vor Augen geführt. Das gilt dann auch für die andere Seite, also der Glitzerwelt Adams. Man nimmt der Autorin aber zumindest ab, beide Seiten zu kennen. Und der Schluss, der bietet dann nicht so ein Rosamunde-Pilcher-Happy End, aber das Ende ist durchaus vielleicht so ein bisschen positiv, allerdings auch ein bisschen überraschend. Man fragt sich so, huch, was denn jetzt passiert? Also insgesamt ist es einfach gute Unterhaltung.
Die Sprecherin Nina Reitmeier, passt sie zum Stoff?
Ja, sie hat eine leicht raue, aber untergründig auch so leicht mädchenhafte Stimme. Und zuerst dachte ich, das passt jetzt nicht so gut für eine Frau, die sich mit ihrem Kind durchs Leben schlagen muss. Und da hatte ich zu Beginn ein bisschen was Herberes erwartet. Auch die Ausdrucksweise von Wanda, wir haben es vorhin gehört, ist mitunter durchaus derb. Aber das ist ja nur die raue Schale. Im Inneren hat diese Wanda einen weichen Kern, lässt auch eine ganze Menge mit sich machen. Und da passt dann diese doch etwas weichere Stimme.
Sarah Gmür, 18. Stock, gelesen von Nina Reitmeier. Der Download ist gut 6 Stunden lang, kostet 15,95 Euro und ist im Argon Verlag erschienen. Michael Köhlmeier lässt es sich nicht nehmen, seine Hörbücher selbst zu lesen. Zuletzt ist 2024 das Philosophenschiff von ihm erschienen. Die Verdorbenen, so heißt sein neuer Roman. Und damit wird schon ein hartes Urteil gesprochen. Wer sind diese Verdorbenen, Dorothee Meyer-Karweg?
Tja, gute Frage. Vielleicht wir alle. Es geht in diesem Roman schon um das Böse schlechthin, das vielleicht ja in uns allen steckt.
Ja, und wie erzählt Köhlmeier davon?
Anhand eines Helden des Ich-Erzählers, der in den 1970er Jahren in Marburg studiert. Germanistik und wissenschaftliche Politik, so heißt das damals in Marburg. Johann heißt er und dessen Lebensweg verfolgen wir ein Stück weit. Die Studentenzeit steht im Mittelpunkt, aber Köhlmeier erzählt auch von Episoden aus der Kindheit dieses Johann. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen vom Autor selbst.
Mein Vater war nie ein Vorbild für mich gewesen. Dennoch, wenn mich einer fragte, welches Wort ich ihm zurechne, Liebe. Er liebte die Bücher, er liebte die Vögel, er liebte die Musik, den Sternenhimmel, den Föhn im Frühling, frische Honigsemmeln zum Frühstück. Er liebte seine Frau und er liebte seinen Sohn. Er liebte, und wenn er nicht liebte, war er nicht. Eine praktische Seite allerdings hatte seine Liebe kaum. Einmal, da war ich 6 Jahre alt gewesen und am Beginn der Schule hatte er mich gefragt, was ist ein Wunsch für dein ganzes Leben? Wie ich dreinschaute, meinte er, ich hätte ihn nicht verstanden und präzisierte, etwas, was du auf alle Fälle wenigstens einmal in deinem Leben tun willst. Nichts anderes hatte ich verstanden. Überleg es dir gut, sagte er. Morgen frage ich dich noch einmal. Ich hätte es ihm gleich sagen können. Aber es war etwas, das man nicht sagen, das man nur denken darf. So viel wusste ich bereits von der Welt. Die Antwort hätte gelautet, einmal in meinem Leben möchte ich einen Mann töten.
Das ist eine ganz schreckliche Aussage. Ist dieser Junge psychisch krank?
Naja, durch die Erziehung lernen wir ja gut, von Böse zu unterscheiden. Also wir bekommen unsere Moralvorstellung mit auf den Weg. Aber als Kind lotet man ja auch ein bisschen die Grenzen aus. Und dazu gehört eben auch, das Böseste zu denken, was man sich vorstellen kann. Auch dem Jungen ist aber klar, dass er das besser nicht aussprechen sollte, was er dann auch nicht tut.
Bleibt denn dieser Gedanke bzw. der Wunsch in ihm bestehen?
Der Ich-Erzähler sagt, dies sei das hintergründige Motto seiner Lebensgeschichte gewesen. Das heißt, ja, dieser Wunsch bleibt im hintersten Winkel seines Hirns bestehen. Und Köhlmeier springt dann in die Studentenzeit Anfang der 70er Jahre. Dort in Marburg geht es dann erstmal um andere Themen. Um das Leben fern der Eltern, um politische Diskurse, die damals ja in aller Heftigkeit geführt werden. Und natürlich um den Wunsch nach einer Partnerin.
Na, da ist die Uni der perfekte Ort, jemanden kennenzulernen.
Ja, in der Tat lässt sich das gar nicht vermeiden an der Universität, aber unser Held hat erstmal keine Freundin. Beim Studium lernt er dann aber ein anderes Paar kennen, Tommy und Christiane, und die sind seit der Schulzeit zusammen. Mit Christiane geht er dann einmal so kurz spazieren, nichts Besonderes, denkt er, hat definitiv keine Ambitionen in Bezug auf sie. Aber wenig später bitten ihn Christiane und Tommy um ein Treffen in einer Kneipe, und dort erlebt er dann dies.
Christiane fing an, ohne Anlauf, dass sie zu mir ziehen werde, vorerst. Wie hätte ich das verstehen sollen? Was vorerst heiße, bis wir etwas Eigenes gefunden hätten. Ich wohnte in einer Wohngemeinschaft zusammen mit 2 Kommilitonen und einer Kommilitonin. Das Wir verstand ich so, dass wir gemeinsam für Christiane etwas Neues suchen. Gemeinsam? Wer? Tommy, sie, ich. Aber warum ich, der sie ja gar nicht kannte? Und das Ganze verstand ich so, dass ich Christiane von Tommy trennen wollte, dass es dringend war und sie nicht wusste, wo sie schlafen sollte, vorerst. Aber warum ausgerechnet bei mir? Wir haben keinen Platz, sagte ich. Ich kann mich aber umhören, wenn du willst, ob irgendwo ein Bett oder ein Sofa frei ist. Ich werde bei dir schlafen, sagte sie. Sie wollte die Beziehung mit Tommy beenden und mit mir sein. Und sie meinte, ich wolle das auch.
Dieser Tommy sitzt auch einfach daneben, während sie das sagt?
Ja, er scheint die Entscheidung von Christiane zu akzeptieren, als seien sie nicht jahrelang ein Paar gewesen.
Das ist eine total verrückte Situation. Mhm. Aber unser Held Johann ist ja wohl doch nicht interessiert, oder?
Naja, er ist ein junger Mann und will eine Frau, so heißt es. Und hier bietet sich dann eine Gelegenheit. Und so lässt er sich nach einiger Zeit darauf ein, zumal Christiane nicht locker lässt. Und ich muss sagen, es wird dann eine völlig bizarre Verbindung, zum Teil auch zu dritt, die Köhlmeier hier mit großer Drastik schildert, dabei aber auch so eine gewisse Lakonie einhält, also im Sinne von, so war das eben damals.
Dann bleibt ja noch die drastische Aussage des Ich-Erzählers, um darauf nochmal zurückzukommen. Einmal im Leben möchte ich einen Mann töten. Kommt es dazu?
Ja, sagen wir mal, es gibt Tote. Ja, in der Tat. Und das ist das Besondere. Einer der Todesfälle bleibt ohne jede Konsequenz für den Täter. Das Leben geht einfach weiter. Also da habe ich mir überlegt, es könnte eventuell einfach auch ein Traum gewesen sein, der hier geschildert wird. Ich weiß es nicht. Am Schluss gibt es dann nochmal nach einigen Jahrzehnten ein Wiedersehen unserer Helden, mit einem oder einer davon jedenfalls. Aber das bleibt so ohne große Emotionen. Das Kapitel des Lebens ist längst abgeschlossen.
Wie fällt Ihr Fazit aus?
Das ist ein Text, bei dem es um moralische Maßstäbe geht. Ein Text, der verwirrt, zum Teil auch erschüttert und regelrecht wehtut, weil er unseren moralischen Kompass so in Frage stellt. Man feststellt, nein, die Erde tut sich nicht auf. Man lebt, wenn man nicht erwischt wird, einfach weiter. Und das außerdem Irritierende ist, das Leben dieses Johann hat viele Anknüpfungspunkte zum Leben des Autors. Das rückt das Geschehen noch näher und verunsichert auch noch mehr.
Und der Autor liest auch selbst.
Ja, und zwar liest er, wie er schreibt, abgeklärt und lakonisch. Auch dadurch hat man das Gefühl, dem Ich-Erzähler sehr nahe zu kommen. Ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Also insgesamt ist es eine Geschichte, die einen nicht loslässt, über die Fragestellung nach Schuld und Sühne. Das ist ein Thema, das Michael Köhlmeier offensichtlich auch nicht loslässt, denn schon in seinem Roman Frankie lotet er das Böse in uns aus.
Michael Köhlmeier, Die Verdorbenen. Die Autorenlesung umfasst 4 CDs, das sind gut 4 Stunden. Es gibt sie für 23 Euro bei der Hörverlag. Der Debütroman von Melanie Rabe erschien 2015, Die Falle. Es folgten Die Wahrheit, Der Schatten, Die Wälder. Einprägsame kurze Titel. Ihre Romane wurden in 22 Sprachen übersetzt. Nun ist ein neuer Roman von Melanie Rabe erschienen. Er heißt Der längste Schlaf. Es geht darin um eine Schlafforscherin, die selbst unter quälender Schlaflosigkeit leidet. Wenn sie dann aber schläft und träumt, sind es Träume, die bisweilen auf unerklärliche Weise in die Wirklichkeit zu schwappen scheinen. Leonie Berger hat sich die Lesung des Romans angehört. Ihre Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
Ich hatte schon immer sehr lebendige Träume gehabt, wie wohl die meisten Kinder. Aber irgendwann geschahen Dinge, die eben nicht normal waren.
Mara hat prophetische Träume. Sie träumt etwas und kurze Zeit später passiert es wirklich. Diese Gabe ist mehr Fluch als Segen, denn eines Tages träumt sie sogar den tödlichen Unfall ihrer Eltern, der dann tatsächlich geschieht. Das ist schon lange her. Inzwischen ist Mara Lux eine bekannte Schlafforscherin und lebt in London. Obwohl sie auf neurowissenschaftlicher Ebene sehr viel über das Phänomen Schlaf weiß, schläft sie selbst schlecht. Und dann sind auch die Traumbilder wieder da. Mara träumt von ihrer Nachbarin, die plötzlich fliegen kann. Zunächst ist sie amüsiert, doch als sie am nächsten Morgen ihre Wohnung verlässt, sind unten auf der Straße viele Menschen versammelt.
Vor dem Eingang flackert Blaulicht. Und jetzt sehe ich auch die Polizisten, die auf dem Gehweg stehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ein ganz, ganz schlechtes, dunkles, zähes, klebriges Gefühl. Die hübsche junge Frau aus dem ersten Stock wird auf mich aufmerksam und kommt zu mir. »Es ist Mrs. Jones«, sagt sie mit belegter Stimme. »Sie ist aus dem Fenster gesprungen. Heute Nacht. Oder besser in den frühen Morgenstunden. Ist das nicht schrecklich?«
Mara ist schockiert. Am Abend wird sie sich einen gehörigen Rausch verpassen, weil sie weiß, dass Alkohol die Traumschlafphasen, den sogenannten REM-Schlaf, unterdrückt. Gesund ist das nicht, auch das weiß sie. Aber es ist gerade zu viel los. Denn da ist noch diese merkwürdige E-Mail von einem Notar. Ein ihr unbekannter alter Mann möchte ihr ein Herrenhaus in Deutschland schenken. Keine Verpflichtungen, nur ein riesiges Haus, sogar in annehmbarem Zustand. Mara zögert, macht sich dann aber doch auf den Weg, um es sich wenigstens einmal anzusehen. Als sie in dem kleinen Ort namens Limmerfeld ankommt, erkennt sie die Gassen wieder, aus einem Traum. Parallel zu Mara und ihren Abenteuern erzählt Autorin Melanie Rabe noch eine zweite Geschichte.
Ich erinnere mich an das Gefühl des Laufens, so leicht, so frei. Ich erinnere mich, wie ich einen Blick über meine Schulter warf und sah, dass Kai mir dicht auf den Fersen war. Ich erinnere mich, dass ich dachte, dass ich nicht vergessen durfte, ihm zu sagen, dass er später beim Abendbrot auf keinen Fall erzählen sollte, dass wir im Wald gewesen waren, denn der Wald war verboten. Im Wald gab es einen alten Steinbruch und alte Schächte und all diese Dinge, vor denen Mama uns gewarnt hatte, seit wir klein waren. Ich erinnere mich, wie ich den Blick wieder nach vorne richtete, früh genug, um die morschen Planken vor mir zu sehen, nicht früh genug, um rechtzeitig innezuhalten. Und dann der Fall und dann die Hoffnung, Kai möge es geschafft haben, möge nicht ebenfalls in den alten Brunnen gestürzt sein. Und dann die Erkenntnis, dass wir beide hier gefangen waren.
Chantal Busse gehört zu jenen Schauspielerinnen, die ihre junge Stimme problemlos einem 10-jährigen Mädchen geben können und dennoch über das ganze gestalterische Repertoire verfügen, um ihrer Lesung die nötige Tiefe zu geben, Emotionen zu transportieren und Atmosphäre zu erzeugen. Hier ist offenbar ein großes Unglück geschehen. Das Mädchen wird es schaffen, aus dem Brunnenschacht zu klettern, um Hilfe für seinen bewusstlosen Bruder zu holen. Wie aber hängt diese Geschichte mit der von Mara zusammen? Inzwischen hat sie sich entschieden, die Schenkung anzunehmen und verbringt eine angemessen gruselige Nacht in dem verlassenen, aber komplett eingerichteten Haus, das ein seltsames Eigenleben entwickelt. Immer wieder geht das Licht an und Mara hat das Gefühl, nicht allein zu sein. Am nächsten Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, oder?
Jetzt noch eine lange Dusche und ein ordentliches Frühstück und ich bin schon wieder ganz die Alte. Während ich noch das Badezimmer im Obergeschoss betrete, streife ich mir bereits das T-Shirt, in dem ich geschlafen habe, über den Kopf und mir entfährt ein kleiner, erstickter Schrei, als ich den Spiegel über dem Waschbecken sehe. Mein roter Lippenstift liegt im Waschbecken, die Verschlusskappe auf dem Boden. Jemand hat mir mit ihm eine Botschaft auf den Badezimmerspiegel geschrieben.
Ich sehe dich, steht da. Siehst du mich? Nicht gerade beruhigend. Autorin Melanie Rabe versteht es meisterhaft, Spannung zu erzeugen. Eine junge Frau allein in einem leerstehenden Haus zu erschrecken, mag einfach sein. Doch Rabe geht weiter. Sie lässt die Atmosphäre langsam kippen, dreht Bedrohung in Vertrautheit, vertauscht die Rollen von Verfolgerin und Verfolgter. Schauspielerin Stembile Menk setzt diese feinen Nuancen stimmlich gekonnt um. Mühelos wechselt sie von der selbstbewussten Forscherin zur verunsicherten jungen Frau und zurück, unterscheidet im Tonfall zwischen Traum und Wirklichkeit und hält die Spannung bis zuletzt. Einzig ein paar kleine grammatikalische Fehler im Text sind etwas ärgerlich, da hätten Lektorat oder Regie besser aufpassen müssen. Dennoch, Der längste Schlaf ist ein gelungenes Hörbuch für alle, die es gern mit dem Übersinnlichen aufnehmen. Zum entspannten Hinübergleiten in die Nachtruhe ist es allerdings nicht zu empfehlen.
Leonie Berger besprach Melanie Rabe, Der längste Schlaf. Gelesen von Chantal Busse und Stembile Menk. Der Download hat eine Dauer von 10 Stunden und 43 Minuten, kostet 21,95 € und ist bei der Hörverlag erschienen. Wir kommen zu unserem Kinderhörbuch der Woche und das ist diesmal für alle Kinder ab 6. Es ist von Martin Muser, den wir hauptsächlich als Drehbuchautor für Krimiserien wie Der Alte oder Küstenwache kennen. Im Kinderhörbuchbereich hat er beispielsweise die Reihe Kanna wo nie wahr sein geschrieben, als Hörbuch gelesen von Stefan Kaminski. Der liest auch seinen neuen Kinderroman und der heißt Das ist nicht lustig. Mit Ausrufezeichen. Dorothee Meyer-Karwick, das klingt aber so, als wäre es doch lustig.
Genau, so ist es. Es geht dabei um die Freunde Juri, Kette und Quark. Und bevor wir weiterreden, hören wir einfach mal rein, was Juri über sich, seinen kleinen Bruder und seine Freunde erzählt.
Heute hat Pippo wieder geschrien. Er wollte nämlich kein Hackfleisch werden. Dabei war es nur ein Spiel. Aber Pippo schrie immer. So laut, dass man sich die Ohren zuhalten musste. Und ganz besonders dann, wenn etwas richtig lustig war und sich alle wegschmissen vor Lachen. Früher waren Mama oder Papa dann immer ganz besorgt gewesen. Pippo, was ist passiert? Hast du dir wehgetan? Aber Pippo schrie nur, das ist nicht lustig! Pippo ist mein kleiner Bruder. Er geht noch in den Kindergarten. Und ich glaube, sein Sinn für Humor ist noch nicht so richtig entwickelt. Das ist bestimmt wie beim Lesen und Schreiben. Das muss man ja auch erst lernen. Ich kann schon lesen und schreiben. Ich gehe auch schon in die Schule. In die Eichhörnchenklasse auf der Melanchthon-Grundschule. Zusammen mit meinen besten Kumpels Kette und Quark. Natürlich heißen die nicht in echt so. Quarks richtiger Name ist Fadi Haddad. Aber weil er immer Früchtequark statt Pausenbrot dabei hat, nennen wir ihn Quark. Und Kette heißt eigentlich Mira Lotte Kettenbrunner. Aber sie findet Kette cooler.
Ja, und Juri heißt einfach Juri. Die Kinder wohnen alle zusammen in einer Siedlung, spielen dort zusammen. Das geht oft ganz schön turbulent zu. Alle finden es lustig, nur der kleine Pippo nicht.
Na klar. Was erleben die vier Kinder denn?
Einmal zum Beispiel sind alle bei Juri und Pippo zu Hause. Die Eltern und der Opa, der unten im Haus wohnt, sind nicht da. Schon mal günstig. Und Pippo liegt mit Bauchweh im Stockbett.
Willst du auch mitspielen? Fragte Quark. Statt zu antworten, zog Pippo sich einfach nur die Bettdecke über den Kopf. »Lass ihn einfach«, sagte ich. Ich war froh, dass Pippo nicht mitspielte. Es gab immer nur Geschrei, weil er irgendwas nicht kapierte oder anders wollte. Quark, Kette und ich hatten schon einen richtig guten Entdeckerpfad gebaut. Die Möbel waren das Land und der Boden das Meer, in dem ohne Ende Haie schwammen. »Aber keine normalen«, sagte Quark, »sondern Megalodonne«. Das sind Dinosaurierhaie. Die sind so riesig, dass sie Wale mit einem Haps auffressen können.
Mega,
rief Kette. Wer den Boden berührt, ist Hackfleisch. Also los, sagte ich.
Tja, das Spiel kenne ich. Man muss über die Möbel klettern und darf nicht den Boden berühren. Klar, dass da auch einiges mal umfällt und kaputt geht. Und Pippo schreit dann wieder. Das ist nicht lustig. An einem anderen Tag wird es beim Spielen auch mal richtig gefährlich. Juri, Kette und Quark haben nämlich einen herrenlosen Einkaufswagen entdeckt und nutzen den als Rennwagen. Bergab. Der Wagen wird dann schneller und schneller.
Da sah ich, dass der Weg vor uns eine scharfe Kurve machte. »Lenk mal!« schrie ich Kette ins Ohr.
»Lenk du doch!«
schrie Kette zurück.
»Wie denn?«
schrie ich. Der Wagen hatte ja auch gar keine Lenkung. Wir rasten schnurgerade weiter. Unten am Park kam die große Straße und bestimmt würden wir da von einem Auto überfahren oder von dem 31er-Bus. Immerhin könnte der uns dann gleich mitnehmen, weil der direkt zum Krankenhaus fuhr. Und da würden die uns dann bestimmt wieder zusammenflicken.
»Bremsen!« brüllte ich. »Wir müssen bremsen!«
Quark, der weiter am Haltegriff hing, versuchte es mit dem Fuß. Aber dadurch drehte der Wagen sich nur und rollte nun quer auf die Kurve zu.
»Abspringen!«
schrie Kette und versuchte aufzustehen. Doch da war's schon zu spät. Der Wagen schoss über den Weg auf die Wiese. Das quietsche Geräusch hörte auf und die Räder blieben im Gras stecken. Der Wagen kippte. Wir schrien, ah, ah, ah!
Das geht dann doch nicht ganz ohne Verletzungen ab. Ein blaues Auge und ein gebrochener Arm sind die Folge.
Und Ärger von den Eltern, nehme ich an.
Ja, in diesem Fall sind sie schon zumindest ziemlich besorgt, sagen wir mal. Ansonsten sind sie aber hart im Nehmen. Oft müssen sie selbst über die Streiche der Kinder lachen.
Ja, und Pippo schreit bestimmt wieder, das ist nicht lustig.
Genau, aber er macht sich weniger Sorge diesmal um die drei Kinder, sondern mehr um die Kaninchen, die auf der Wiese leben und die drei hätten ja umfahren können.
Klingt aber jetzt doch schon lustig. Und hört sich nach einem wunderbaren Kinderhörbuch an, das aus vielen Episoden besteht, oder?
Genau, so ist es. Da geht es beispielsweise noch um ein Dino-Sammelalbum, das in der Schule verschwindet, was einen Riesenstreit hervorruft, sodass die Polizei sogar kommen muss. Diesmal sagt die dann allerdings, das ist nicht lustig. Dann geht es um einen Pflegehund, der leider nicht ganz stubenrein ist und Juris Papa auf den Schuh kackt. Das findet der nicht lustig. Es geht ums Versteckenspielen im Dunkeln mit Wasserpistolen, was die Wohnung leicht unter Wasser setzt. Das finden die Eltern dann nicht so lustig. Und dann geht's immer wieder um den lieben Opa Eule. Das ist natürlich ein Spitzname, der immer schwächer wird. Das ist dann am Ende wirklich nicht lustig, aber sehr anrührend.
Es klingt nach viel Fantasie. Wie hat Ihnen das Hörbuch insgesamt gefallen?
Wir erleben hier eine Kindheit aus Sicht eben des kleinen Juri, der viel anstellt, aber eigentlich so ein behütetes Elternhaus hat, also mit Vater, Mutter und Opa als Bezugsperson. Juri ärgert sich ab und an über seinen kleinen Bruder Pippo, aber eigentlich mögen sich die beiden und stehen zueinander und auch mit seinen anderen Freunden Kette und Quark versteht sich Juri richtig gut. Das ist so keine ganz heile Welt, aber eine, in der letztendlich doch alle zusammenhalten und sich immer wieder vertragen. Das ist sehr schön erzählt und sehr nah bei den Kindern. Und lustig ist das Hörbuch allemal.
Dazu trägt natürlich auch Stefan Kaminski bei.
Ja, der schlüpft wie immer wunderbar in die Rollen aller Beteiligten, ob in die von den Kindern, der Eltern, des Großvaters. Und man merkt richtig, er mag Kinder. Er fühlt sich auch sehr gut ein in deren fantasievolle Welt. Das klingt überaus lebendig und da hört man ausgesprochen gerne zu, auch als Erwachsener.
Martin Moser, das ist nicht lustig. Gelesen von Stefan Kaminski. 2 Stunden und 48 Minuten kosten im Download 12,95 €. Das Hörbuch ist für Kinder ab 6 geeignet und bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen. Und das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom März. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Dort können Sie die Sendung auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.